Wo ist er denn?
Wie du ihn vorliest. Ich lebe schon eine Weile mit diesem Psalm. Wir hatten es ja lange ausgemacht. Und dann hast du mich gefragt kürzlich, was ich denn predige. Und das ist das, was ich am allerliebsten nicht sage. Weil ich sehr spontan bin, aber andauernd unterwegs bin mit dem Wort Gottes. Ich hätte schon beim Singen jetzt mindestens 5 Predigten halten können. Besonders dieses Gott haben wir so betont. Du hast von der Herrlichkeit geredet. Aber das werden wir im Psalm 84 zum Ende zu. Bernhard, du hast ja gelesen. Gnade und Herrlichkeit haben wir da. Das werden wir da sehen. Und es ist so schön, euch zu erleben, wenn wir solche Loblieder zu Gott singen. Es sind Gebete, aber jetzt zuletzt haben wir auch Bekenntnisse gesungen. Wir haben Bekenntnisse gesungen zu diesem Gott. Und alle Psalmen sind letztendlich im Kern ein Bekenntnis zu einem sehr vertrauten Gott. In den Psalmen ist es einmalig. Ich habe schon manche Psalmenfreizeiten gemacht und lebe mit dem Psalmen. Mir geht richtig das Herz auf, wenn ich wieder einen neuen Psalmen entdecke. Was für eine Kraft, was für, ich möchte fast sagen, an anderen Orten, alten Brüderversammlungen darf ich nicht sagen, hier strahlt schon Christus durch. Klammer zu. Die Herrlichkeit. Wer ist denn die Herrlichkeit? Vor Grundlegung der Welt, das ist der Gottessohn. Und den schauen wir uns an, mal in dem Psalm 84. Jetzt muss ich nicht mal vorlesen, gell? Ja, gut. Ich muss bloß noch die Predigt schauen, wo die ist. Am Sonntag habe ich die Predigt in großer Bedrängnis. Aber das passt vielleicht auch so zum Psalm nochmal. Also, die Überschrift über diesen Psalm, wir werden ihn schon in jedem Vers anschauen. Wir werden durchkommen. Die Wohltaten oder die Glückseligkeiten. Ist euch aufgefallen, dass wir 3-mal Asherie im Hebräischen, das ist das, was am meisten unser Glück und Wohlbefinden ausdrücken kann. Daher Jesus gebraucht dieses Wort im Griechischen in den Seligpreisungen. Makarios. Makarios. Glückselig der. Und da haben wir 3-mal eine Definition, wer denn glückselig ist. Bist du glückselig? Also wenn ich Musik höre, du spielst ja, dann geht mir das Herz auf. Und dann kommt so ein Gefühl auf. Ist das Glückseligkeit? Du kannst auch gut singen, ich habe es gehört. Das ist super, wenn ein Pastor einen Vorsänger hat, der steckt die ganzen Leute an, wenn es gut anstellt. Ja, auch der. Die Wohltaten, die Glückseligkeiten des lebendigen Gottes für sein Volk einst und heute. Wir brauchen immer das heute. Aber wir müssen erst begreifen, was es einst bedeutet hat, dass Gott so geredet hat durch diese Psalmschreiber, durch einen Asaf heute. Und wenn wir hier die Überschrift anschauen, ich mache es lieber aus der Bibel immer. Dem Chorleiter nach der Gedit von den Söhnen Korachs ein Psalm. Also es ist nicht der Asaf, es sind die Söhne Korachs, ich habe mich verredet, aber in diesem dritten Psalmenbuch hat der Asaf die meisten Psalmen geschrieben und der David noch den Psalm 86, sonst sind es lauter Leviten. Und hier dem Chorleiter nach der Gedit. Was ist denn eine Gedit? 3-mal kommt es vor, wisst ihr das nicht? Ja, ich weiß es, ich habe Vorsprung. Ein Instrument, genau. Man weiß es heute nicht mehr mit vielen Instrumenten. Im Alten Testament weiß man nicht mehr so genau wie der Kasten oder die Leier oder die Posaune und die Pauke und die Rätsche, die Rassel, wie das alles ausgeschaut hat. Aber alle Instrumente haben Gott gelobt. Und du hast mindestens ein Instrument, dein Mundwerk und deine Zunge. Lobe Gott damit. Hier haben wir eine Aufforderung. Gedit ist aus dem Hebräischen, heißt es, hat die Wurzel Gat mit harten T. Wir Franken haben immer Probleme. Dö und T verwechseln wir. Aber wenn man eine Sprache lernt, muss man es unbedingt unterscheiden, sonst kommt gar nichts raus. Gat, nicht die Stadt also, Gat, und auch nicht der Stamm Gat, sondern Gat. Hat etwas, wenn man diese Wurzel nachgeht, mit Fröhlichkeit zu tun, mit Freude. Die Gedit wurde sogar gestampft, also die Kelter wurde gestampft, wird auch Gedit als Kelter übersetzt. Und wann stampft man eine Kelter? Im Norden, die Bauern, die stampfen keine Kelter, die haben eine ganz schlechte Ernte. Wenn die Ernte gut ist, die Trauben reif sind und der Saft nur so spritzt, dann werden die Loblieder angestimmt. Und dann ist man fröhlich, der Mensch ist fröhlich. Und es war ein Segen, diese Kelter für Israel. Wenn der Wein gestampft wurde, war Wohlstand im Land. Es hat andere Zeiten gegeben in Israel. Und wer sind die Söhne Korachs? Ganz schnell, ich frage also nicht nur, das ist keine Rhetorik, Entschuldigung. Wenn ihr antworten könnt, sofort antworten, sonst geht die Zeit davon und dann können wir nicht Brot brechen. Ja, wir wissen was, die Korachiten sind. Die sind die Revoluzer hoch drei. Die wollten den Mose und den Aaron einfach beseitigen und selber überherrschen. Die haben sich gegen den Gesalbten, gegen die Gesalbten, Aaron war der hohe Priester, gestellt. Das hat Gott nicht zugelassen. Und so ein Korachit, der schreibt so einen Psalm. Wir haben ja noch, was für liebliche Melodie dieses Psalm hat. Wo kommst du denn her? Warst du auch ein Korachit? Ein Revoluzer gegen Gott? Römerbrief mit Fäusten gegen Gott, Feinde Gottes. Da kommen wir her, wo auch die Korachiten her sind. Und da merke ich, das ist das, was ich gesagt habe, Neues Testament kommt da durch. Begnadigt. Begnadigt. Dass sie Gott loben. Also in meiner Jugendzeit, als ich 16 war, da war ich ein Verbrecher. Ich bin nie auf die Idee gekommen, Gott zu loben. Ja, in die Kirche ist man auch gegangen mit Unterschriften und so. Aber dann war die Zeit vorbei. Und Gott hat die Korachiten, einen Teil der Söhne Korachs, am Leben erhalten, damit sie solche schöne Gotteslieder singen. Auch schon in den 40er Psalmen haben wir die Korachiten. Super. Und sie fangen an, als ein Psalm, ein Mismor, ein Lied. Lest mal den Vers 2. Lest ihn mal bitte. Nehmt mal eure Bibel her. Und Bernhard, kannst du den nochmal lesen, den Vers 2? Wie ich möchte. Daniel, kannst du das singen? Das ist ein Bekenntnis, ein. Ja, geht's nicht mehr. Und dann sagen wir, wie lieblich sind deine Wohnungen? Das ist ein Ausruf. Wie lieblich, Herr, sind deine Wohnungen. Es gibt nichts Schöneres, als in deiner Gegenwart zu wohnen. Das ist das Thema auch von dem Psalm. In der Gegenwart Gottes zu wohnen. Und wir haben es heute so einfach. Gott lebt schon in uns, aber leben wir bei ihm in uns?
Ja, ja. Also Spaß beiseite, ihr merkt, ich bin da begeistert von diesem Wort. Und ich könnte nicht predigen, wenn ich nicht begeistert wäre von dem Wort. Das ist so tief. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Herr, der Herrscher, das erste Mal, der Jahwe Zebaoth, der, fast hätte ich ihn falscher Boss von allen Herrschern, hätte ich gesagt, der Herr, der mächtige Herr, er thront und alle Herrscher, Myriaden von Engeln, dienen ihm. Und heute unterwegs habe ich auch gebetet, Herr, schick mir einen von deinen Engeln, dass ich gut ankomme. Ja, das brauchen wir, den Beistand. Und der Korahit, der weiß es. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele, er spricht aus dem Herzen, meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib. Sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Wenn ich in München wäre, hätte ich gesagt, habt ihr schon heute früh gejodelt? Jauchzen! Das können wir gar nicht mehr. Wir sind so introvertiert, wir trauen uns in unseren Gemeinden noch nicht mal, Entschuldigung. Oh, das war gut. Das ist schon vielleicht fleischig. Merken wir, wie wir gehalten sind und wie anders hier die Leute sind. Die schütten ihr Herz aus. Die schütten vor der Öffentlichkeit und vor Gott ihr Herz aus. Die machen keinen Seelenstriptease, aber sie ehren Gott, indem sie zu ihm kommen und sein Angesicht suchen. Nach was sehnt er sich? Er sagt, die Wohnungen Gottes sind lieblich. Ja, was meint er mit den Wohnungen? Es gibt nur einen Tempel. Ja, aber es hat viele Zimmer außen herum gegeben beim Tempel. Da waren Priester, Leviten, Könige und die Reichen, die Fürsten, die Oberen, die Ältesten angesiedelt. Einmal lässt der Herr den Hesekiel durch die Tempelmauer schauen, also außenrum, in diese Kammern. Und was sieht er? Der Bibelkenner weiß es, Götzendienst. In diesen Kammern. Danach sehnt er sich ganz nahe, weil ins Heiligtum kommt er nicht. Es reicht ihm, dass er an die Wohnungen denkt. Dort hat er Verlangen, er möchte dort sein. Das heißt aber, er ist nicht da, wenn man es jetzt umdreht. Warum sehnt er sich nach den Wohnungen? Ich kann mich nur noch nach etwas sehnen, was ich noch nicht habe. Nach was sehnen wir uns? Nach was haben wir uns unser Verlangen? Im Alter wie in der Jugendzeit oder mittendrin. Wie sind unsere Herzenspläne? Und da sind wir bei diesem Herz. Hier kommt es dann jetzt vor in der Beschreibung des ganzen Menschen. Es schmachtet. Es vergeht. Ich kann es nicht aushalten. Es ist unerträglich. Kann ich alles vom Hebräischen abdecken, diese Übersetzung. Nach den meine Seele, es ist die Nefesh. Der Mensch hat nicht eine Seele. Er ist eine ganze lebendige Seele. Beim Schöpfungsbericht können wir das nachlesen. Und Gott hauchte den Odem ein, den Adam, und er wurde eine lebendige Seele. Hat er da schon ein Herz gehabt? Da die Griechen, die tun das alles auseinanderdocken. Natürlich war das Herz dabei. Und er hatte auch einen Leib, wie wir es hier haben. Der ganze Mensch. Leib, da steht eigentlich Fleisch, was vergänglich ist. Wie kommt der schon wieder da? Habt ihr einen Uhu? Ein Uhu. Ja, entschuldigt mir nur, dass wir unterbrechen müssen. Also der ganze Mensch ist hier beteiligt. Nicht nur der Kopf, wie bei uns am allermeisten. Der Glaube, wo kommt er her? Womit wird geglaubt? Römer 10, mit dem Herzen. Mit dem Herzen. Ich weiß nicht. Und der Glaube fordert uns immer wieder heraus. Ich habe gerade eine Situation vor mir, wo ich ganz starken Glauben mit meiner Frau auch brauche. Wir brauchen Glauben immer wieder. Und dann werden wir erleben, die Wunder Gottes, wie er die Wege bahnt. Wir werden dann sehen, es kommen noch die gebahnten Wege in dem Psalm vor. Jetzt sind wir beim Herz. Das Herz, da wird die Schlacht geschlagen. Entweder wir verlieren oder wir gewinnen. Gewinnen können wir nur mit ihm. Verlieren, wenn wir unser Herz an was anderes hängen als an ihn. Er ist unser Ziel, wir haben es davon gesungen, du bist unser Ziel, oh Gott. Unterwegs singe ich oft im Auto, die vielen Kilometer, die ich oft fahre, stundenlang, da singe ich Loblieder. Manchmal dicht ich sowas dazwischen und es ist vielleicht nicht ganz astrein, aber das Herz spricht es aus. Sie jauchzet dem lebendigen Gott zu. Diesen Ausdruck habe ich gerne. Er ist ganz selten in der Bibel, der lebendige Gott. Wir haben keinen Götzen, wir haben keine Statuen. Ich bin gerade in Daniel-Studien. Da ist das goldene Bild, das soll angebetet werden. Wir haben einen lebendigen Gott. Der hat Hände, der hat
Beine, dass er geht. Und er hat einen großen Schirm, wo er uns beschützt. Das ist Gott.
Er ist hier in menschlichen Bildern geschildert. Er ist lebendig. Er sehnt sich, dieser Korachit, nach diesem lebendigen Gott.
Daniel, du bist noch jung.
61 Grad, schon bald 64. Und hast du schon Durststrecken gehabt, geistlich, in den Vorbereitungen, in den vielen Baustellen, die wir alten Bibellehrer auch haben? Du weißt so viel. Du hast ein riesen Wissen mit der Zeit.
Du kennst die geistlichen Prinzipien, die geistlichen Gesetze. Es ist dir keine Schwierigkeit, von null auf dann über irgendetwas in der Bibel was zu sagen. Aber wo ist unser Herz? Dieses Herz muss berührt werden, weil unser Herz, sagt die Bibel, ist eiskalt. Es ist ein steinernes Herz. Und noch was anderes geschieht in dem Herzen. Jeremia 17. Die Sünde Judas ist tief eingeschnitten in dieses Herz mit diamantenen Griffel. Das ist unser Problem von Jugend auf. Auch der Bekehrte, auch wir. Wir, da setzt der Teufel immer seinen Anker an. Er probiert es immer wieder. Und da müssen wir uns fliehen und dieses Verlangen nach ihm haben. Der Vers 4, der hat mir lange Sorgen bereitet. Wie soll ich den auflegen? Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre! Dann kommt dieses Bekenntnis. Also, hundertprozentig stimmt diese Übersetzung Vogel nicht. Vogel ist ein, da gibt es verschiedene Worte. Im Neuen Testament ist der Vogel der Sperling. Und was ist ein Sperling? Hat der was wert? Der hat nichts wert. Das ist ein Lump an allen Ecken. Und jetzt kommt die Schwalbe. Die Schwalbe ist schon ein anderes Kaliber. Aber wir haben noch eine andere Möglichkeit, die wir hier übersetzen können. Tenor. Tenor. Der Mauersegler. Der Mauersegler. Und der Mauersegler, der bleibt bis auf 30, 35 Tage sein ganzes Leben, ein ganzes Jahr in der Luft. Der landet nicht. Der landet nicht. Nur zum Brüten, zum Eierlegen und schnell zum Nest bauen kommt er herunter. Und jetzt macht es Sinn. Der Sperling, der nichts wert ist, der hat ein Haus. Und der Mauersegler, der ruhelos hin und her fliegt, hat Zeit und hat ein Nest, hat eine Wohnung. Und das erste Mal, als ich es ausgelegt habe, den Psalm, habe ich das so ausgelegt, mir kommt es gerade so vor, als ob der Korachit neidisch wäre auf die Vögel. Da habe ich noch nicht so genau auseinandergenommen, erst mal drüber geflogen. Sind wir vielleicht auch manchmal neidisch. Wenn es im Heiligtum, in der Gemeinde, dem einen oder anderen besser geht oder er ein schöneres Nest hat, als du gerade hast. Anwendungen können wir da viele hineinbauen. Und dann, dieser Kontrast ist wichtig. Von dem lebt auch der Psalm. Und ich mache jetzt schon den Sprung von Vers 4 nach Vers 11. Schaut mal in Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen, nach denen er sich andauernd gesehnt hat, ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus, also gar noch nicht drin sein. Und auch nicht dort, wo die Schwalben ihre Nester vielleicht an Tempel bauen oder der Mauersegler ein und die Spatzen fröhlich rumfupfen. Da kommt er gar nicht hin. Ich will lieber an der Schwelle stehen als 1000 Tage. Da fehlt was. Daniel, da fehlt was. Als 1000 Tage wo? Lottomillionär zu sein, oder? Das größte Glück auf Erden. Die Glückseligkeit, ein Sechser in Lotto mit Zusatzzahl. Nein, da steht was anderes. Es ist die Gottlosigkeit gemeint. Außerhalb des Tempels war die Gottlosigkeit, ja sogar damals in dem Tempel die Gottlosigkeit. Aber er hat ein reines Herz. Er sucht das Angesicht Gottes. Und er sagt, ich will lieber nur an der Stelle stehen. Er sehnt sich ja, dass er nach Zion kommt. Der ist ja noch nicht da. Er ist unterwegs vielleicht, in der Fremde, weggeführt, in Gefangenschaft oder wo auch immer. Und dann kommt dieser Vergleich, als tausend in der Gottlosigkeit. Da macht es einen Sinn hier im Psalm. Sonst wüsste man gar nicht als tausend. 1 zu 1000, ja, ist schon ein Verhältnis, aber da muss noch was dazu kommen. Letztlich die Aussage, der Gegenstand. Dann gehen wir hier weiter. Ja, deine Altäre, das ist ein Ausruf, Herr der Heerscharen. Das zweite Mal, der Jahwe, Zebaoth. Und die Altäre in Israel damals am Tempel gab es mindestens zwei Altäre. Den Weihrauch, den Brandopferaltar und den großen Brandopferaltar, wo das Ganzheitsopfer dann auch geschah, wo die Tiere geschlachtet worden sind und dann verbrannt. Danach sehnt er sich. Wir im Neuen Testament sehnen uns doch nicht nach einem Altar, gell? Und jetzt müssen wir es wieder rüberkriegen im Alten Testament. Wir sehen uns auch nach einem Altar. Was ist unser Altar? Unser ganzes Leben ist unser Altar. Das bringen wir Christus. So wie am Altar die Opfer gebracht worden sind. Wir lesen es doch in Römer 12, dass unser Leben ein lebendiges Opfer sein soll. Da haben wir es. Unser Leben gehört Gott. Und das bringt der Korachit zum Ausdruck. Sein Leben gehört auch ihm. Er sehnt sich, er schmachtet, er kann es nicht mehr aushalten, weil er nicht da ist. Er sucht das Angesicht. Und dann kommt diese Aussage im Psalm Vers 4 am Ende. Mein König und mein Gott. Am Sonntag habe ich bei uns in der Gemeinde gefragt, Geschwister, was ist das Schönste, das wir als Menschen sagen können? Hier habt ihr die Antwort. Mein König und mein Gott. Besitzanzeigen, ganz nahe, Gott ist lebendig nahe uns. Mein Gott, mein Erlöser, wie der Hiob. Nun weiß ich es, er lebt. Weißt du das? Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Ist es dein Gott? In allen Lebenssituationen, bringt dein Leben zu ihm. Und nun dieser Ausspruch, das erste Mal in Vers 5, glücklich sind. Jetzt wissen wir, warum wir glücklich sind, die in dem Haus wohnen, die zu Gott gehören. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Und wir können biblisch das Ausschöpfen und Ausschlachten des Wohnen. Wohnen ist auf alle Fälle ein Hinweis auf Beständigkeit. Wer einen Wohnsitz hat, der ist beständig. Die Landstreicher, die haben keinen Wohnsitz, die hupfen überall hin. Ja. Und wir haben einen Wohnsitz, der ist bei Gott. Wir wohnen bei ihm. Und wir werden einmal auch nochmal so richtige, gute, schöne Immobilien kriegen, weil er uns diese Wohnungen bereitet. Das wird dann unser bleibender Wohnsitz sein. Jetzt haben wir einen Wohnsitz bei Gott, wir wohnen bei ihm. Das heißt, als ich unterwegs gebetet habe, habe ich gesagt, Herr, ich freue mich auf die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Ich kenne sie nicht, aber du bist in unserer Mitte. Das verbindet uns. Also ein erstes glücklich, stets werden sie dich loben. Oh, 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 habe ich gesagt, da bin ich noch weit weg. Stets werden sie dich loben. Und dann kommt hier, bei mir sind es zwei Querstriche im Psalm, Vers 6. Und das heißt Nachdenken, Pause. Für den Chorleiter, da muss er mal kurz abwinken und dann kommt es wieder hoch. Und für uns Menschen heißt es Pause. Was haben wir jetzt gehört? Was steht da in diesem Psalm? Wie lieblich sind deine Wohnungen? Und dann haben wir jetzt alles parat. Lass mal setzen. Und jetzt gehen wir weiter. Glücklich ist der Mensch, in Klammer der Wandel des Menschen, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Wir haben das zweite Mal Herz. Es stimmt also, im Herzen sind die gebahnten Wege. Ist ein Straßenbauer unter uns? Was sind denn gebahnte Wege? Wir werden es dann doch am Ende vom Psalm sehen. Da gibt es auch einen Weg. Die sind befestigt. Ganz arg befestigt. Und wie werden unsere Wege als Kinder Gottes am allermeisten befestigt? Wie kann ein junger Mann und ein alter Knabe und eine alte Schwester und eine junge Schwester ihren Weg unsträflich gehen, wenn er in den Sumpf geht und versinkt? Wenn er auf diesen Wegen steht. Und das ist das Wort. Das ist das Wort Tag und Nacht. Psalm 119. Ja, gebahnte Wege. Epheser 2 haben wir diese Aussage. Einer der gebahnten Wege, überhaupt der Grundweg ist, dass wir es nicht machen können, sondern durch seine Gnade sind wir gerettet. Und nun bereitet er uns Geretteten die Wege vor. Und diese Wege sind gebahnte, auch wenn es manchmal nicht so ausschaut und wir in Nöte kommen. Gott hat uns das Paradies noch nicht auf Erden versprochen. Paradies überhaupt nicht, aber seine Herrlichkeit. Und jetzt sind wir unterwegs. Und das ist der Vers 7. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Ich kenne euch nicht. Seid ihr durchs Tränental gegangen? Seid ihr noch drin? Und an der Stelle, wenn ich auch das Zeugnis immer wieder sagen darf. Meine Frau hat 2003 Krebs bekommen. Die Ärzte haben ihr 6 bis 8 Monate zum Leben gegeben. Und was haben wir heute? 2018. Sie hat mehr Jahre bekommen als der Hiskia. Sie lebt und lebt und lebt. Und ist ein Zeugnis für Christus. Und heute früh habe ich ihr noch einen Liebesbrief geschrieben. Danke für deine Liebe, dein ungläubiger Thomas. Kaiser Hans, gell? Wir hatten ein Erlebnis damit, jetzt bin ich dann immer der ungläubige Thomas. Das hat mit Glauben zu tun. Traue ich Gott zu, dass er all meine Bedürfnisse kennt. Dann darf ich nicht den Daniel fragen, du kannst mir mal von deinem Haufen Goldbarren ein paar rüberschieben, das merken wir. Und da sind wir alle gefragt. Im Kleinen wie im Großen, so haben wir geredet, kann der Herr helfen. Und er tut es auch. Er hat noch am selben Abend geholfen. Ja. Aber da bist du beschämt. Und wenn du in diesem Tränental bist, das ist das wichtigste Wort in diesem Satz, schaut mal hin, sie gehen durch. Durch. Sie bleiben nicht liegen. Entschuldigt, wenn jemand wirklich krank ist und sehr starke Depressionen hat, ist es was anderes als ein gesunder Mensch, der dann liegen bleibt und sein im Bettel hinschmeißt, sagt man so. Also aufgibt, kapituliert. Sie gehen durch. Sie können durchgehen, weil sie vorher gesagt haben, der Herr ist meine Stärke, er ist meine Kraft. Er ist es, der König. Alle Ressourcen vom König, die kann er mir auch geben. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Der Frühregen ist so wichtig für das Keimen der Saat. Und der Frühregen ist auch in unserem Leben unserer Kinder so wichtig, dass wir ihnen dieses Wort lieb machen. Und dann wächst die Saat. Und der Herr schenkt auch Gedeihen. Auch wenn wir Eltern oftmals auch enttäuscht werden und das Gedeihen vielleicht mit Verzögerung eintritt. Du hast ja auch ein paar Kinder, gell? Und ich habe 8 Kinder, habe ich noch gar nicht gesagt. Und 7 Enkel jetzt bald. Das ist schon ein richtiger Clan wie der Abraham. Ja. Und sie gehen das und machen es zum Quellort. Und das ist doch das Wichtige. Gott schickt uns ins Tränental, wir gehen durch, bezeugen es und machen es praktisch zum Quellort für andere wieder. wenn meine Frau und ich ins Krankenhaus gehen und Kranke besuchen auf der Krebsstation, dann können wir das tun, weil wir es erlebt haben. Und so hat jeder vielleicht von euch an der einen oder anderen Ecke schon Böses erlebt, menschlich gesehen. Gott möchte es zum Segen werden lassen, für dich und für andere. Dann Vers 8, ich habe es vorweggenommen, sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Sie kommen ans Ziel, sie gehen von Mal zu Mal, Step by Step, Kraft für Kraft. Oh, was habe ich in meinem Leben schon geoxt als Schmied. 30 Jahre am Amboss. Das war Knochenarbeit hoch 3. Da war der Auftrag, da war das Material, da war das Feuer und da war der Hammer. Und da war ich. Und da habe ich oft gebetet. Ich habe immer gesagt, mir sind die Hände abgefault beim Arbeiten. Ich habe sie kühlen müssen, so heiß sind sie geworden. Aber Gott hat von Kraft zu Kraft es gegeben. Und ich habe es immer dann im Humor ertragen können und gesagt, wie der Josef in Ägypten, um ein großes Volk am Leben zu erhalten, hat Gott mir Kraft gegeben. Und er gibt jedem von uns Kraft. Okay, Herr Gott, der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es Gott. Er hat schon lange gehört, er hat schon lange gehört, aber wir werden manchmal unsicher, ob er es auch wirklich hört. Macht nichts, dann sagen wir es ihm nochmal. Gott ist nicht vergesslich, aber es ehrt ihn, je öfter wir ihm sagen, höre, Herr, höre mich. Und wir lamentieren vor ihm, wir kommen mit unseren Wünschen, mit unseren Nöten zu ihm, dann sind wir genau am richtigen Platz und das ehrt ihn. Blicke doch Gott auf unseren Schild. Der Schild hat in der Bibel natürlich mehrere Bedeutungen. Die Bedeutung, die er jetzt hier meint, ist zunächst mal der König. Der König ist das Schild. Der König schützt auch seine Untertanen, wenn es ein guter König ist. Und schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Also da haben wir nicht Melek, wie der König heißt. Bei dem Gesalbten haben wir Maschiach. Und das klingt schon sehr nach Messias, oder? Ja, es kommt dann noch einmal. Der König wurde auch Gesalbter genannt. Dürfen wir nicht gleich da unsere prophetische Dinge hineinbringen. Okay. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten. Hier heißt es ja, des Unrechts, das hatte ich jetzt vorher vergessen. Das Unrecht ist die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit. Jetzt dann der Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Jetzt haben wir Schild. Und da haben wir die Göttlichkeit. Wenn Gott Schild ist, dann ist sein Sohn auch Schild. Der Messias ist Schild. Der Gesalbte Gottes ist Schild. Ja, das ist erstaunlich. Jetzt taucht der Messias auf. In vielen Psalmen zum Ende zu ist der Ausblick auf den Messias da. Und aufs Reich, das kommen wird. Auf die Herrlichkeit, die Gott seinen Gerechten verheißen hat. Und nicht den Gottlosen. Wo in der Bibel kommt nochmal so ein Bibelvers vor, denn Gott, der Herr, ist Sonne. Punkt. Sonne. Nicht da hinten aus. Einmalig. Wir haben hier ein Kleinod. Nur an dieser Stelle wird Gott wirklich nur Sonne genannt. In Malachi 3 heißt die Sonne der Gerechtigkeit. Und auch in der Offenbarung haben wir die Sonne. Aber nicht nur Sonne auf Gott. Er ist Licht. Er wohnt in einem Licht, da kann keiner in dieses Licht vordringen. Und denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Schild ist auch hier der Kleinschild, wo man die Pfeile alle abwehren kann, so, wenn ihr euch mal so einen Kämpfer vorstellt. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Wir begegnen heute draußen, wenn man auf die Straße geht, allen Menschen, die denken, Gott ist ein Miesmacher und du hast gar nichts mehr. Und dann kannst du dich gleich beerdigen lassen, wenn du gläubig wirst und dich bekehrst. So, das ist halt das Bild. Und da haben wir aber Gnade und Herrlichkeit. Warum steht hier Gnade, habe ich überlegt, auf dem Platz 1 im Satz? und Herrlichkeit kommt dann. Ich habe euch ja schon schön vorbereitet. Zuerst müssen wir begnadigt werden. Und die Gnade ist dieser Weg in Vers 6, der gebahnte Weg. Wohin? Ans Ziel, in die Herrlichkeit. Mann, oh Mann, ist das schön hier in dem Psalm. Das ist unser Ziel. Du bist mein Ziel, oh Gott, wir haben es gesungen. Die Herrlichkeit. Für den Alttestamentler ist es auch Zion. Das hat er auswechseln können. Dort war die Herrlichkeit. Im Tempel zwischen den Cherubinen. Da war die Herrlichkeit Gottes. Für uns, die wir in Lauterkeit wandeln, und der Korachit, der hat ein reines Herz. Da kommt überhaupt keine Verdächtigung auf, dass er irgendetwas daneben gesagt hat. Und dann schließt der Psalm ab: Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich, jetzt kommt's, vertraut, das heißt glaubt. Der deiner Treue glaubt, das hat auch mit Treue was zu tun, dieses Wort. Denn seine Treue ist groß. Vor vielen Zeiten haben meine Frau und ich mal ein Wort bekommen aus dem Thessalonicher Brief, das uns auf den Weg gebracht hat, im Reich Gottes zu arbeiten, zu investieren. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's tun. Glaubst du das? Ich will es immer wieder glauben, auch wenn es manchmal schwankt. Wir gehen durch das Tränental. Wir haben einen Weg. Wir haben einen Ort, wo wir hingehen können, wo wir abladen können. Und das Schönste, was wir sagen können, ist: Mein König und mein Gott. Amen.